Wir sind zurück nach einer für unsere Verhältnisse eigentlich kurzen Winterpause. Wir haben kurz vor Weihnachten unsere Recap-Folge, unsere Jahresrückblick-Folge rausgehauen und haben da schon angeteased, dass wir im Januar zurück sind mit einer Spezialausgabe zu Spider-Man No Way Home. Und genau darum geht es heute. Ein ganz, ganz großer Spoiler-Talk, in Klammer groß, zu diesem Film. Und ich freue mich wieder, dass wir es so schnell geschafft haben, jetzt uns zu treffen, Enos, und das ganze Ding anzufangen. Deswegen, hallo, hallo an alle euch da draußen, aber vor allem ein dickes Hallo an dich, Enos.
Hallo, hallo.
Wie geht's dir?
Ich hoffe, ach ja, mir geht's gut. Es war ein sehr ruhiges Wochenende bisher. Ich habe, wie heißt das? Super Mario Odyssey angefangen. Das macht sehr viel Spaß.
Ein Xbox-Spiel oder was ist das?
Switch, Nintendo
Ah,
Switch.
geil.
Nicht gesponsert, leider.
Leider.
Sonst ist nicht so viel passiert. Also sehr ruhig, sehr entspannt. Und wie sieht's bei dir aus?
Mir geht's eigentlich auch ganz gut. Irgendwie, ich hatte sehr lange Urlaub. Ich bin tiefenentspannt aus dem Urlaub zurückgekommen und freue mich tatsächlich jetzt einfach mal ein bisschen über diesen Film zu quatschen. Und es freut mich oder freut uns, dass ihr immer noch dabei seid und dass ihr schon wieder euch fleißig an unseren Community-Fragen beteiligt habt. Denn das ist ja ganz wichtig, was machen wir jede Folge, euch Fragen stellen zu unserem Thema und dann mal gucken, was so reinkommt. Bevor wir aber da reinstürzen in unseren großen Spoiler-Talk, deswegen kleiner Disclaimer vorab, wenn ihr den Film Spider-Man No Way Home noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann hört diese Folge lieber nicht an, schaut euch den Film erstmal an und dann diese Folge, denn bei diesem Film, das haben wir schon geteased damals, gibt es so viel zu erzählen und so viel zu besprechen und diskutieren und kritisieren und feiern, das funktioniert einfach ohne Spoiler nicht. Das wäre eine ganz, ganz komische Folge, wenn wir einfach nicht über solche Dinge reden. Deswegen, falls, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann bitte nicht anhören. Aber eine Ergänzung, bevor wir reinstarten. Wir haben ja unseren großen Serien-Jahres-Filmrückblick gehabt und ich wollte dich fragen, Inas, weil ich habe bei Letterboxd gesehen, dass du einige Filme gesehen hast, noch vom letzten Jahr. Würdest du gerne der Meute da draußen noch ein, zwei Filme mit auf den Weg gehen, die dir jetzt im Nachhinein doch noch echt gut gefallen haben, 2021?
Sehr
Ganz
schön, dass du
kurz.
das sagst. Hätte es jetzt weggelassen, weil wir sonst immer in dieser Watchlist Geschwafel ausarten. Ich versuch's kurz zu halten. Also, ich glaube, meine Top 5 hat sich geändert. Ich kann jetzt aber nicht mehr genau sagen, was jetzt noch drin ist und was nicht. Ich würde nur gerne zwei Filme nachträglich noch hinzufügen. Einer, der hat mich komplett überrascht, und das ist tatsächlich West Side Story von Steven Spielberg. Also praktisch die Neuverfilmung möchte ich nicht sagen. Neuverfilmung Schrägstrich bisschen Neuinterpretation an der einen oder anderen Ecke des Musical-Klassikers von wann ist der? 1960, 61 oder so. Sehr alter Film. Und ja, der Film hat mich wirklich komplett überrascht. Also ich bin da reingegangen ohne Erwartung, weil das halt, ich bin da mit meiner Mutter reingegangen, weil wir halt irgendwie ins Kino gehen wollten. Also, ja, keine Ahnung. Dann gehen wir halt in West Side Story, weil Respect hier nicht läuft in der Nähe. Und ich muss echt sagen, also Steven Spielberg, der kann es halt einfach. Das ist halt einfach, egal was der anfasst, das wird gefühlt zu Gold. Die Songs, die machen unglaublich viel Spaß. Die Set Pieces und diese ganzen Tanzsequenzen, vor allem bei sowas wie America, da bist du einfach komplett weggeblasen. Der Cast, den fand ich eigentlich auf weite Stücke auch sehr gut, bis auf Tony, der hat mir nicht so gut gefallen, der war ein bisschen uncharismatisch im Vergleich zu gefühlt allen anderen in diesem Film. Ja, und deswegen würde ich West Side Story gerne hinzufügen, für alle Musical-Fans und Fans von so schnulzigen Romanzen ist das auf jeden Fall das Richtige. Und der andere Film, den ich gerne noch hinzufügen würde, wäre Encanto. Das ist der neue Disney-Film. Der ist, glaube ich, im November rausgekommen und dann thanks to Covid relativ schnell auf Disney Plus gelandet. Und dem Film wurde ein bisschen Unrecht getan, weil der war ein bisschen unsichtbar, was so Marketing anging. Also Wenn man nicht irgendwie mal im Kino vorbeigelaufen ist, hat man wahrscheinlich nie ein Plakat davon gesehen. Es geht in diesem Film um die Familie Madrigal, ist in Kolumbien angesiedelt, und genau um Mirabel. Und in dieser Familie haben halt alle magische Kräfte, nur Mirabel nicht. Und dann geht's praktisch, dann bricht plötzlich ein kleines Mysterium aus, wenn man das überhaupt so formulieren kann. Das war kein richtiger Satz, aber gut. Und Mirabel ist dann, steht dann praktisch im Zentrum von allem. Und der Film hat mich auch echt positiv überrascht. Also Animation müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Das ist halt Disney Pixar oder beziehungsweise in diesem Fall nur Disney. Das sieht halt einfach unglaublich krass aus. Lin-Manuel Miranda hat die Musik geschrieben, kennt man von Hamilton und Vaiana. Dementsprechend ist die Musik auch einfach richtig, richtig stark. Und ich fand das Thema, worum es in diesem Film ging, das möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Man kann den Film als seichte Familien-Musical-Komödie sehen. Wenn man aber möchte, ist das ein sehr, sehr tiefgründiger Film, ohne zu viel zu sagen, rund um das Thema Familie. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil das ein Thema ist, womit jeder irgendwie irgendwas anfangen kann, ob es jetzt eine Chosen Family ist oder eine Familie, in die man reingeboren ist. Von daher, diese zwei Filme möchte ich euch gerne noch ans Herz legen. Die sind echt, echt toll und haben nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie verdient haben.
Das stimmt. Ich fand Encanto, also ich habe den noch nicht gesehen, ist auf meiner Liste auf jeden Fall. Er wirkt ein bisschen vom Look her, aber auch von der Story ein bisschen wie Coco.
Ja, das liest man öfter mal. Davon darf man sich nicht beirren lassen. Also natürlich, das spielt beides in mehr oder weniger lateinamerikanischen Ländern. Also einmal, glaube ich, Coco ist, glaube ich, Mexiko und Encanto eben Kolumbien. Ich finde, Coco war bei mir ein krasserer Schlag in die Magengrube, was Emotionen anging. Also der hat mich da mehr getroffen. Das war bei Encanto nicht so. Aber der ist trotzdem extrem gut. Also kann ich trotzdem empfehlen.
Okay. Ich habe auch noch zwei Sachen gesehen, die ich nachträglich gerne noch irgendwie nennen will. Das sind beides Netflix-Produktionen. Ich halte es relativ kurz. Ich habe irgendwie vor ein paar Jahren eine Tradition angefangen, nur für mich, dass ich während der Weihnachtszeit meistens in meinem Weihnachtsurlaub eine Horrorserie anschaue. Und irgendwie trifft's immer Mike Flanagan. Der hat zwar eine meiner Lieblingsserien überhaupt gemacht, auch im Horror-Genre, Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor. Und letztes Jahr hat er dann noch eine Serie rausgebracht. Ich glaube, es kam zur gleichen Zeit wie Squid Game raus. Deswegen ist die auch ein bisschen runter, irgendwie ein bisschen, ja, so ähnlich wie Encanto und West Side Story, war nicht in aller Munde, obwohl sie es eigentlich verdient hat. Und zwar Midnight Mass, eine Serie, die ich nicht direkt ins Horrorgenre packen würde, hat auf jeden Fall Horrorelemente, ist sehr dialoglastig, hat mystische Elemente und stellt die ganz, ganz großen Religionsfragen, ist aber nie mit dem erhobenen Zeigefinger oder meint, die eine Antwort zu haben, sondern geht das Thema von ganz, ganz verschiedenen Perspektiven an und ist gleichzeitig so spannend, so fesselnd, dass ich das wieder durchgehauen habe, danach wieder geweint habe, wie bei jeder Serie von Mike Flanagan. Ich weiß nicht, wie der das schafft, dass ich eine Horrorserie anschaue, wo ich mich gleichzeitig so grusel, aber gleichzeitig von der emotionalen Bindung der Charaktere so gefesselt bin und das mich so packt, dass ich am Ende echt da sitze und rotze und Wasser heul. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ich gucke eigentlich mittlerweile alles von ihm an, weil der einfach alles richtig gut macht, zumindest die Dinge, die ich bisher von ihm gesehen habe. Das ist einerseits eine Serie, eine Miniserie, könnte man gut angucken auf Netflix und haben viele drüber geredet, wir noch nicht, deswegen wollte ich es einmal kurz genannt haben, der Adam McKay-Film auf Netflix Don't Look Up mit einem unfassbaren Cast, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep und. Ein Film angelehnt an die Klimakrise, viele beziehen es auch auf die Covid-Pandemie, an dem ein Asteroid auf die Erde stürzt und zwei Leute das bemerken und alle warnen wollen, aber irgendwie keiner den so richtig glaubt oder zuhört. Man sitzt manchmal da und kann nicht fassen, was man da sieht und kann sich leider vorstellen, dass es genauso passieren könnte. Und das ist so eine Mischung aus, man ist einfach nur geschockt, aber auch gleichzeitig macht es mega Spaß. Die beiden Sachen, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen würde ich die auch noch so meine Top-Liste vom letzten Jahr noch reinpacken.
Hört sich sehr gut an. Ich habe tatsächlich beides noch nicht gesehen, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Steht aber beides auf meiner Liste.
Sehr schön. So, ich würde sagen, Enos, steigen wir mal rein, oder?
Machen wir.
Wir haben euch folgende Sachen auf Instagram gefragt und ihr habt fleißig geantwortet. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeschaut, was ihr so geschrieben habt. Das mache ich jetzt gerade live. Wir haben euch erst natürlich mal gefragt, ob ihr Spider-Man gesehen habt und das war eine deutliche Mehrheit bei Ja. Dann, wie die Leute, die ihn gesehen haben, natürlich, wie sie den Film auch fanden, das ist eine ganz, ganz klare Mehrheit von 90%, die ihn mega fanden, zu 10% geht so. Also eigentlich schon eine klare Hausnummer. Und dann haben wir euch noch die Frage gestellt, wie ihr denn zum Thema Fanservice steht. Denn man kann schon jetzt sagen, da werden wir auch nachher drauf eingehen, der Film wird von vielen als reiner Fanservice bezeichnet, beziehungsweise er hat ganz, ganz viele Elemente des Fanservice. Und ihr habt unter anderem Folgendes geschrieben. Einer meinte, es findet Fanservice positiv. Manche haben auch gefragt, was ist überhaupt Fanservice? Können wir nachher auch gerne mal drüber diskutieren. Eine Person meinte, solange es gut gemacht ist und es nicht nur neben dem Plot läuft, werden doch alle glücklich? Oder Fragezeichen und ein Zwinkersmiley. Einer schreibt wundervoll, er findet Fanservice wundervoll, wenn er wie im neuen Spider-Man Generation verbindet. Können wir nachher auch noch drüber reden, das finde ich ein wichtiger Punkt. Bei manchen Filmen ist es okay, wenn es passiert. Meinte eine. Einer meinte noch, es macht Spaß, sollte aber nur Beiwerk einer guten Story sein. Und ja, die restlichen tatsächlich ähnlich. Also, dass es nicht zu übertrieben ist, nicht das Einzige, was den Film überhaupt ausmacht, sondern die Story muss schon eine Eigenleistung sein und dann zusätzlich dazu kann Fanservice kommen. Das ist so schlussendlich die Meinung von euch da draußen. Deswegen vielen lieben Dank für eure Meinungen. Werden wir nachher noch drüber diskutieren. Ich fange mal an zu Spider-Man No Way Home und werf die These in den Raum, dass es für mich der beste Spider-Man mit Tom Holland ist. Mit Abstand. Wie siehst du das?
Ja, doch, würde ich zustimmen. Also der beste Spider-Man-Solo-Film mit ihm auf jeden Fall. Ich weiß nicht, gehen wir jetzt schon direkt rein, warum, oder wollen wir erst über das Kinoerlebnis an sich sprechen?
Wir können gerne über das Kinoerlebnis sprechen, beziehungsweise warum wir uns vielleicht auch so auf den Film gefreut haben, weil, keine Ahnung, die ersten beiden Spider-Man, kann ich sagen, die haben mich ein bisschen enttäuscht. Und rein theoretisch ist ja dann die logische Schlussfolgerung, okay, die haben mich enttäuscht, ich freue mich jetzt nicht auf den dritten, aber wir beide haben uns unfassbar auf diesen Film gefreut.
Ja, das stimmt. Ja, also das lag natürlich auch in der ganzen Hype-Maschinerie, die drumrum lief. Und als der erste Trailer dann kam und dann da plötzlich Doc Ock auf dieser Brücke da steht und man jetzt denkt, okay, scheiße, jetzt passiert es wirklich. Ich sehe meine zwei anderen Boys nochmal wieder. Da gab es dann für mich auch gar kein Halten mehr. Also mit zwei anderen Boys meine ich Tobey Maguire Spider-Man und Andrew Garfield Spider-Man.
Wobei sie es lange, lange geschafft haben, dass es irgendwie, also dass es nicht gespoilert wird,
Sehr
muss man
lang.
sagen.
Also es gab ja ein paar Setbilder, die dann irgendwie mal geleakt sind, wo dann alle gesagt haben, ja, es ist Photoshop. Das hat ja Andrew Garfield auch selbst im Interview dann gesagt. Also Andrew Garfield, es gibt ja auch diese ganzen Witze gerade, dass Andrew Garfield einen Oscar dafür bekommt, weil er so gut versteckt hat, dass er in Spider-Man mitspielt. Der hat ja auch selbst gesagt, dass es ihm ein bisschen Spaß gemacht hat, wenn man so zu tun, als wäre er kein Teil des Films. Nee, aber ich muss sagen, also als ich diesen ersten Trailer gesehen habe, und eben Doc Ock da war, man diese kleine Bombe vom Green Goblin da gesehen hat, da war es um mich geschehen. So. Und auch mit dem Wissen, dass Marvel sich jetzt immer mehr in diese Multiversum-Richtung dreht, da gab es dann bei mir kein Halten mehr. Und ist der Film ganz schnell in die Top 3 meiner heiß erwartetsten Filme des Jahres irgendwie gestiegen. Also ich bin voll auf dem Hype voll auf den Leim gegangen, könnte man sagen.
Voll. Und ich muss auch sagen, für mich war es irgendwie, keine Ahnung, ich bin früher aufgewachsen mit Tobey Maguire als Spider-Man. Die ersten drei Teile habe ich geliebt. Das waren so mit die ersten Superheldenfilme, die ich gesehen habe. Dann kam Andrew Garfields Version, was ich damals nicht verstanden habe, warum wir jetzt einen zweiten haben. Jetzt im Nachhinein ja, kann man es erklären mit Rechten. Und dann kam Tom Holland. Das heißt, ich hatte bisher also in meinem Leben drei Spider-Man, die ich verfolgt habe und konnte jedem so ein bisschen was abgewinnen. Und man hatte immer, man wusste, es ist so unterschwellig, irgendwann wird es vielleicht passieren, dass es einen Film gibt, in dem alle drei aufeinander treffen. Und als dann immer mehr bekannt wurde, es könnte passieren, es könnte passieren, war natürlich der Hype extrem groß da. Und dementsprechend kann ich sagen, war mein Kino, und ich war, glaube ich, direkt am ersten Wochenende, ich glaube, wir beide waren direkt am ersten Wochenende, mein Kino war proppenvoll bis oben. Also natürlich mit Abstand, gerade in der Pandemie natürlich, aber
Das war voll.
was zugelassen ist, das wurde
Ja,
komplett
das
ausgenutzt.
stimmt. Das war bei uns nicht anders. Also ich war, glaube ich, vor allem auch so eine Zeit, wo man normalerweise nicht ins Kino geht, so 16:20 an einem Freitag. Das war einfach voll. Und ich hatte so Angst, durch diese Kinolobby zu gehen, weil ich gedacht habe, scheiße, vorher waren bestimmt auch schon 5 Vorstellungen, nachher läuft hier irgendjemand lang und sagt irgendwas. Ich dann weiß, ah, darum geht's jetzt also. Aber es ist zum Glück nicht passiert.
Da habe ich eine Geschichte. Es war Star Wars 7. Wir wissen alle vielleicht noch den Hype bei Star Wars 7. Das war ja abartig. Und dann standen wir in der Lobby, wollten reingehen. Und vor uns war schon eine Vorstellung. Und dann kamen Leute raus und haben tatsächlich einen Tod oder den Tod einer sehr wichtigen Figur gespoilert. Und ich dachte, also ich, aber nicht absichtlich, also nicht so,
Ja,
haha, sondern die
klar.
haben einfach sich drüber unterhalten und wir standen da und dachten, wollt ihr uns eigentlich gerade verarschen? Und die Sorge habe ich tatsächlich seitdem immer. Und deswegen versuche ich immer, wenn ich merke, da kommen Leute raus aus dem Kinosaal, Ohren zu. Ohne Witz, ich sitze da und habe meine Finger in den Ohren.
Kann
Aber
ich
es wurde Gott
verstehen.
sei Dank nicht gespoilert. Hey, hei, hei, das wäre, boah, wäre ich da sauer gewesen.
Ja.
Wie war bei dir dann so die Stimmung? Also ich weiß noch, bei mir, so das erste Aha-Erlebnis von allen war, als Daredevil, also der Anwalt, plötzlich da saß und man dachte, okay, damit habe ich 0,0 gerechnet.
Ja, das war bei mir auch so. Also da war das erste, also es war noch nicht so der das Rumschreien und Rumweinen. Das war, wie du schon sagst, so ein wie bei so Kochsendungen, wenn die das Publikum so machen. So in die Richtung ging das. Mein Kumpel, mit dem ich dabei war, der hat natürlich Daredevil nicht geguckt, beziehungsweise kannte die Figur nicht. Und so, warum machen das jetzt alle? Genau. Und dann natürlich direkt darauf folgend dieser Moment, wo der Ziegelstein durch das Fenster geworfen wird und er ihn auffängt. So. Und alle sich uns, Peter Parker und so, sich fragen, komisch, wieso hat er das jetzt gemerkt? Ja, das war auf jeden Fall auch bei uns der erste Oho-Moment. Und dann natürlich der nächste auf der Brücke mit Doc Ock. Also man kannte die Szene natürlich schon, man wusste, dass das passiert, aber das dann wirklich einmal so ausspielen zu sehen, das war dann der nächste große Moment.
Da hat sich gut gehalten, der Schauspieler, finde ich.
CGI hat sich auch gut gehalten, auf jeden Fall.
Ich hab mal Behind-the-Scenes-Videos angeguckt.
Ja.
Es sieht schon im Nachhinein schon lustig aus, wenn halt einfach jemand da rumhängt und alles ist blau da hinten.
Ja.
Alles schön vor Bluescreen. Aber es sieht gut aus.
Ja. Und dann natürlich, als die ganzen anderen Bösewichte aufkamen, okay, beim Lizard und sowas, bei Sandman haben jetzt nicht so viele O gesagt, war cool, aber
Ich glaube auch tatsächlich, dass die nicht am Set waren, beide.
meinst du?
Sandman und Lizard, ja. Weil, also Lizard, den Schauspieler von Lizard, du hast ja eigentlich immer nur die Echse gesehen und nur in einer Szene ganz am Ende, kurz, als er dann in Anführungszeichen gut wurde. Und bei Sandman genau das Gleiche. Du hast eigentlich ihn immer nur als Sandmann, als Sandman irgendwie gesehen. Und ganz am Ende, als er auch gut wurde, nimmt so einen Blick raus, irgendwie so ein bisschen. Und ich meine mich zu erinnern, dass es eine Szene aus Spider-Man 3 ist, dass sie es einfach recycelt haben, tatsächlich.
Das kann natürlich sein.
Ja.
Auf jeden Fall, als die ganzen Bösewichte dann kamen, waren dann alle so, ja, das heißt ja dann jetzt, das ist jetzt wirklich passiert. Und natürlich die Szene, wo dann alle komplett ausgerastet sind, als Ned das Portal aufmacht, um Peter Parker zu sich herzuholen.
Alter, ich krieg jetzt schon wieder
Und ich
Gänsehaut gerade.
schwöre dir, Ich schwöre dir, in dem Moment, als ich dir den Rücken von diesem Kostüm gesehen habe und der sich dann umgedreht hat und ich die Augen gesehen habe, okay, es passiert wirklich, es passiert wirklich. Und dann kommt er da raus und zieht seine Scheißmaske ab und Alter, es ging nicht mehr. Alle haben richtig rumgeschrien, man hat nichts mehr verstanden von dem, was im Film gesagt wurde. Das war wirklich, das war krass. Das war richtig, also es war Endgame-Niveau einfach so. Also so wie bei Avengers Endgame, als alle rumgeschrien haben, wie bekloppt, genau so war das bei diesem Film auch.
Bei mir sogar noch krasser, ehrlich gesagt. Also
Also.
also ich muss auch sagen, beim Endgame war ich ja in zwei verrückten Vorstellungen. Einmal die Mitternachtsvorstellung, wo nicht so viele da waren, und dann, und
Wo
wo
du
ich
schlecht
eingeschlafen
kannst.
bin, deswegen fand ich es auch gut. Das verfolgt mich einfach bis immer. Und dann war ich in einer Vorstellung auch um, also 5 Wochen später um 14:30 Uhr, wo, glaube ich, hinter mir eine Mutter mit ihren Kindern da saß.
Okay.
Und also sowas habe
Ja,
ich
gut.
persönlich in Deutschland im Kino noch nie erlebt. Das ist für mich so ein, eher so ein Ami-Ding, dass es eher so ein Event geworden ist, dass man da so rumschreit und jubelt. Aber das wirklich, die Szene als Andrew Garfield, also ich finde, man hat schon gesehen, dass es kann nicht Tom Holland Spider-Man sein, weil er einfach viel größer war und muskulöser und einfach eine andere Statur hatte. Aber als da seine Maske abgesetzt hat, also ich weiß noch, ich hatte komplett Gänsehaut. Ich war so angespannt. Ich habe für meine Verhältnisse habe ich auch mal einen kleinen Jubler gemacht, aber im Kino, die Leute sind aufgestanden, haben geschrien. Und das Gleiche dann bei Tobey Maguire auch noch. Und ich dachte, was passiert hier gerade? Es war so offensichtlich, dass es passiert, aber der Moment, dass es wirklich passiert ist, das werde ich, glaube ich, mein Leben nicht vergessen. Trotz aller Schwächen. Aber das ist allein
absolut.
dafür, danke. Da gucke ich gerne 35 Marvel-Filme bis zu diesem Moment, dass ich sowas sehe.
Ja, und das ist auch wieder so ein schöner Moment. Das hast du halt zu Hause nicht, wenn du dir das irgendwie auf Disney Plus oder auf Netflix oder was weiß ich anguckst. Da diese Emotion und die Energie aus dem Kinosaal von den anderen Leuten, das kriegst du einfach nicht repliziert. Auch wenn du irgendwie bei Disney Plus Group Watch anmachst, das eben niemand benutzt wahrscheinlich. Das kommt da nicht rüber. Und das ist so schön, das so mit so vielen Leuten zu erleben, die man eigentlich gar nicht kennt. Und man freut sich trotzdem zusammen irgendwie über sowas. Und ja, klar, das ist ein dummer Comicfilm, aber wenn er das schafft, einen sowas fühlen zu lassen, ist doch super. Und der Film hatte so viele Momente, wo alle so wirklich richtig, also wo man auch richtig gemerkt hat, alle sind so mega berührt. Also da auch noch diese Szene, wo, ich sage jetzt einfach mal Andrew Garfield, wenn man nicht Peter 1, 2 oder 3 sagen muss, wo Andrew Garfield dann MJ fängt
Es war Wahnsinn. Jetzt schon wieder Gänsehaut.
und sie dann, er sie dann fragt, bist du okay? Und sie so, ja, bist du okay? Und er fängt an zu weinen. Und so denkt so, oh mein Gott, ja, das habe ich gebraucht für diesen Charakter. Es war einfach toll.
Ich habe mich in dem Moment gefragt, also für alle, die das jetzt auch nicht verstehen, warum das so emotional ist. Es gibt im Amazing Spider-Man 2, also die Variante von Andrew Garfield Spider-Man, gibt es eine ziemlich krasse Szene, in
Eine
der seine MJ,
Gwen
gespielt
Stacy.
von Emma Stone, genau, die nicht MJ heißt, sondern genau, die stürzt irgendwo runter, er fliegt hinterher, fängt sie sozusagen mit seinen Netzen. Sie fällt aber trotzdem auf den Boden und ist tot. Und das war schon krass damals. Und ich habe mich in dem Moment gefragt oder danach, wie ist es eigentlich für Leute, die diesen Film nicht gesehen haben? Verstehen die überhaupt gerade, warum irgendwie gerade alle Leute irgendwie so berührt sind und jubeln irgendwie? Aber dazu später mehr, weil das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, der Film hatte unfassbar gute Momente. Ich fand auch den Tod von seiner Tante May, auch wenn ich. Sie irgendwie, das war auch so ein kleines Problem. Ich hatte sie jetzt emotional, also sie den Tod von ihr nicht so gecatcht, aber wie er darauf reagiert hat, im Zusammenspiel mit dem Score, der da kam, den ich danach tausendmal angehört habe, das war wirklich toll. Das kommt nicht an den Tod von Onkel Ben ran, für mich irgendwie. Das ist für mich nicht die gleiche, aber es passiert endlich mal was. Was Konsequenzen hat für Tom Holland, Spider-Man, und das zusammen, wie er es dann spielt, und er hat verdammt gut gespielt in dem Film, plus der Score, das war für mich ein sehr, 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 sehr geiler Moment. Und man kann, glaube ich, auch sagen, was da Willem Dafoe als Green Goblin abgeliefert hat.
Komplett
Keine
krank.
Ahnung, man guckt Marvel-Filme an, die ganzen MCU-Filme, und gefühlt kommt kein Bösewicht an diese 15 Minuten, wo du nur die
Ja.
Mimik, du hast nur die Mimik von ihm. Es ist geisteskrank.
Ja, das ist komplett krass. Ja, jetzt im Tod von Tante May. Wir befinden uns gerade in so einem Schwebezustand zwischen Kinoerlebnis und Pros und Cons. Vielleicht können wir das auch als, nee, können wir nicht als Überleitung nutzen, aber das sage ich gerade nochmal, weil wir gerade beim Thema sind. Da habe ich auch mit meinem Kumpel danach drüber gesprochen. Ich finde, so wie diese mit großer Macht für große Verantwortung Line hier integriert wurde, fand ich's, ich fand es irgendwie, und da würde ich meinem Kumpel recht geben, nicht so gut, wie das beim ersten Spider-Man war. Weil da hatte ich irgendwie eher so das Gefühl, Onkel Ben sagt so, ja, du hast diese Kraft und mit dieser Kraft musst du sorgsam umgehen und so. Also das war so die Botschaft, die für mich darunter lag. Und Tante May hat jetzt in diesem Film so ein bisschen eher so, du hast eine Verpflichtung gegenüber diesem Menschen. Also es war mit weitaus mehr Druck, finde ich, so. Es ist so im Subtext mitgeschwungen. Und das fand ich ein bisschen
Vor
schade.
allem, es kam für mich, kam es auch aus dem Nichts. Also weil auch man sie im ersten Teil und im zweiten, also im zweiten Teil kam sie ja kaum vor. Und ich finde, ich habe jetzt gerade die zwei anderen Filme nicht mehr so richtig im Kopf, aber sie engagiert sich ja in dem Teil sehr ehrenamtlich und sieht es gut in Menschen. Ich finde, das kam in den anderen Filmen gar nicht so oft und so prägnant vor, dass jetzt diese Anforderung von ihr an Tom Holland so plötzlich so. Okay, sorry, warum musst du das jetzt machen, weil du mal kurz dich sozial engagierst? Das war so ein bisschen, das stimmt schon, das war so ein bisschen random
Also,
plötzlich.
fairerweise, man hat schon im zweiten Teil gesehen, wie sie irgendwie
Okay.
gemeinnützige Arbeit leistet. Da haben, das fängt ja, glaube ich, an mit dieser Benefizveranstaltung, wo Peter dann im Iron Spider-Kostüm
Das ist
da
schon eine Weile
auf der
her.
Bühne steht. Ja, und ich, also natürlich haben die das jetzt in dem Film nochmal ein bisschen breit getreten, damit der Tod halt so ein bisschen reinhaut. Ja, also ich fand's schade, weil ich mag die Schauspielerin auch einfach gerne und die Rolle an sich ist natürlich super zentral für die Rolle für Peter Parker an sich. Und es ergibt auch Sinn aus ihrem Charakter heraus, dass sie diesen Satz so sagt, wie sie ihn gesagt hat. Aber mir hat der mit der Bedeutung aus, oder mit der Deutung aus dem ersten Spider-Man mit Tobey Maguire irgendwie ein bisschen besser gefallen.
Ja.
Genau.
Wie fandst du denn eigentlich, wie fandst du, was den Humor angeht, den Film?
Ich muss tatsächlich sagen, der Humor ist mir gar nicht so präsent im Kopf geblieben. So, also dafür waren andere Dinge so präsent in meinem Kopf, aber ich würde jetzt nicht sagen, das war jetzt für mich die Humorkanone aus dem MCU.
Das finde ich nämlich positiv. Also ich fand nämlich, dass Marvel-Filme haben ja so die Krankheit, dass man jede ernsthafte Situation durch einen Gag auflockern muss. Und das machen sie in dem Film natürlich auch immer mal wieder. Aber wenn ein Gag kam, fand ich zumindest, musste ich echt lachen. Einfach weil ich irgendwie dieses Zusammenspiel zwischen Doctor Strange und Spider-Man lustig fand. Ich fand, ich bin einfach ein riesen Happy-Fan. Also ich finde den einfach,
Echt?
ich find
Ich finde
großartig.
den so
Ich finde den
unnötig. Also
so großartig. Ich mag
ich
das
check nicht, warum
einfach.
der noch mit dabei ist. Ich finde, der kann jetzt auch jetzt hier langsam mal verpieseln. Also tut mir leid, das ist für mich einfach nur noch. Ich verstehe, dass das Jump Favreau mega die wichtige Rolle hat, weil im MCU und auch im Disney-Komplex, der ist ja auch sehr bei Mandalorian und Boba Fett involviert, aber also keine Ahnung, Happy ist für mich einfach nur eine lustige Randfigur, die ich echt nicht mehr brauche. Also das ist aber auch nur meine Meinung.
Ja, so geht's unterschiedlich, also so kann man es unterschiedlich auffassen, weil ich freue
Ja.
mich immer, wenn er dabei ist. Ich finde immer, der sorgt für den richtigen Lacher zur richtigen Zeit irgendwie und das lockert das Ganze auf. Aber eben schlussendlich, wenn es dann ernst wird in dem Film, dann ist es auch erstmal eine Weile ernst, bis man dann
Ja,
wieder mal
das
lachen kann.
stimmt.
Und das fand ich eigentlich, da haben sie einen ganz guten Mittelweg gefunden.
Ja.
Was sind auch so Momente, die so toll sind. Ansonsten können wir auch gerne mal drüber gehen. Wir haben ja schon ein bisschen das angeschriffen, was wir nicht so gut finden. Oder hast du noch was?
Ja, ich muss mal ganz kurz drüber schauen. Ja, du hattest Tom Holland schon angesprochen. Ich fand auch sehr schön, dass man jetzt von ihm halt so eine düstere Seite gesehen hat. Also so wirklich richtig düster, so nach, ich bring den um und für 50% des Films hatte der das auch vor. das fand ich sehr, sehr cool. Und generell dieses Thema irgendwie, Verantwortung und irgendwie in eine neue Rolle reinwachsen. Das fand ich irgendwie stark, weil das so ein bisschen ja dieses Thema ist, was diesen Spider-Man so über die letzten drei Filme oder die letzten zwei Filme und auch über die Avengers-Filme so sehr begleitet hat, dass er in diese Welt reingeworfen wurde und jetzt da seinen Platz so finden muss, neben so etablierten Helden wie Iron Man und Captain America und so. Und ich finde, das wurde hier sehr schön weitergetragen und zu einem guten Ende geführt, dieses Thema. Ja, diese ganze Multiversum-Sache, das fand ich halt auch einfach geil. Also vor allem auch dieser Shot am Ende, wo der, also erstmal, ich fand's komisch, dass die Freiheitsstatue des Captain America Schild bekommen soll, das ist eine andere Geschichte, über die man sprechen kann, aber wo dann in dieser Sequenz praktisch die Grenzen zum Multiversum aufreißen. Und dann sieht man ja diese Silhouetten. Da muss ich natürlich sagen, okay, ich hab mir Stubframes von jeder einzelnen Figur angeguckt und gesagt, okay, das ist der, das ist die, und das wäre so geil, wenn die jetzt kommen. Also dieses
Aber es
ganze,
ist auch wieder Wissen, das nicht jeder hat
das hat
wahrscheinlich.
nicht
Das macht,
jeder,
ja.
absolut. Aber diese ganze Multiversumsgeschichte, ich finde, der Film hat das relativ gut in das MCU, jetzt wo Loki immer noch so ein bisschen so rumgetänzelt ist, so gefühlt, hat es sehr, sehr gut eingeführt in diese Welt. Ja, das wären so meine, neben dem guten Fanservice, der hier und da mal war, wären das meine positiven Punkte.
Ich habe eigentlich auch nur noch einen, und zwar, dass ich mich jetzt irgendwie freue auf weitere Spider-Man-Teile, weil es einfach so ein Ende hat, wo wir jetzt einen anderen Tom Holland haben. Einen, der jetzt irgendwie. Ich mochte die letzte Sequenz einfach, weil es mich auch so ein bisschen an Spider-Man 1 erinnert hat. So ein altes Apartment irgendwie, keiner kennt dich. Es hätte nur noch gefehlt, dass irgendwie dieser Vermieter kommt und sagt, wo ist die Miete oder sowas. Und dann seine Tochter mit dem Plätzchen, mit den Keksen kommt. Das hätte nur noch gefehlt. Aber irgendwie mag ich diese Art von Spider-Man einfach so, dieses, du stehst in der Verantwortung für alle, das ist erstmal dein Leben, und wie er dann rund um Weihnachten rumfliegt und auf Verbrecherjagd geht, das irgendwie macht es mir Lust und Laune auf ein paar weitere Filme, weil ich eigentlich dachte, es wäre ein ganz gutes Ende, aber jetzt habe ich irgendwie noch mal ein bisschen Bock, muss
Ja,
ich
das ist
sagen.
natürlich eine super komfortable Situation gewesen für Marvel bzw. Disney, weil es stand ja noch nicht fest, können wir noch weitere Filme machen? Das wäre der easieste way out überhaupt gewesen. Man weiß, okay, irgendwo in New York schwingt ein Spider-Man rum, aber mit dem können wir keine Filme mehr machen, deswegen machen wir jetzt einen neuen. Also es war einfach das, was ich auch vorhin meinte. Es war so ein gutes Ende für diesen drei Filme überspannenden Arc, dass er jetzt so ein bisschen in der Rolle, er hat für sich definiert, was er als Spider-Man ist und was er sein will. Und damit hat man einen sehr guten Schlusspunkt gefunden. Und jetzt muss man gucken, wie die das weitererzählen.
Ja. Man muss aber auch sagen, also wir haben jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde komplett nur geschwärmt von ihm.
Ja.
Und das alles zu Recht, weil schlussendlich hat er uns emotional einfach gut abgeholt. Es
Ja,
gibt
absolut.
aber, wie ich finde, berechtigte kritische Stimmen. Und ich muss auch sagen, selbst ich saß im Kino, auch beim ersten Mal gucken, hab den ja zweimal gesehen. Und beim ersten Mal gucken dachte ich dann auch, boah, also ihr konstruiert euch das gerade hier echt wirklich genauso hin, wie es braucht. Vielleicht wird vieles erklärt durch den zweiten Doctor Strange-Teil. Vielleicht, keine Ahnung, kann sein. Aber allein diese ganze Sequenz mit, du machst den Zauber jetzt für mich, und Doctor Strange weiß ja eigentlich, was passieren kann, und Doctor Strange ist eigentlich so eine Person, die dann eher sagt, nein, also das geht gar nicht. Dann passieren Fehler und er macht trotzdem weiter. Und das erklärt dir schlussendlich, warum das Multiversum sich öffnet und alle Leute aus anderen Spider-Man-Universen rüberkommen. Das war schon, man muss es akzeptieren und sagen, okay, das ist halt jetzt die Story, die ihr mir erzählt, weil ansonsten hat man, glaube ich, nicht viel Spaß, wenn man sich darauf aufhängt, aber die Story an sich ist so ein bisschen, Hanebüchen, muss ich sagen. Und wir kommen ja gleich zum großen Thema Fanservice. Ich muss sagen, dass es irgendwann, es für eine kurze Sequenz, war mir das Aufeinandertreffen der drei, wurde es mir zu sehr ausgeschlachtet. Und es war bei der Szene kurz vor dem Kampf, bei der Freiheitsstatue, wo sie dann über ihren Rücken geredet haben und der tut weh und alles. Und das war mir dann so, ich weiß, dass du sie mochtest, aber ich saß da und dachte irgendwie, Jetzt macht es gerade zu lange. Ich hab's verstanden, es ist total cool und wir sind alle drei zusammen und wir haben auch viel zu erzählen, aber irgendwie will ich nicht darüber nachdenken, dass die jetzt Rückenschmerzen haben. Aber ich weiß es nicht. Da dachte ich so, ah, Leute, es könnte gerade kippen. Sie haben es dann Gott sei Dank geschafft, dass dann die Schlacht in Anführungszeichen losging und dann ein epischer Moment war, in dem einfach das Theme von Spider-Man 3 rauskam und ich einfach komplett wieder Gänsehaut hatte. Aber da hatten sie mich ganz kurz verloren.
Ja,
Ja.
sehe ich auf jeden Fall alles. Also ich fand auch, dass der Film stellenweise auch dann durch dieses Konstruieren einfach so sehr so vor sich hingestolpert ist. Zumindest für ein Stück. Dass du halt immer so denkst, oh ja, okay, dann ist das jetzt halt so und dann muss das jetzt so sein. Mein Gott, dann machen wir das jetzt halt. Geht man halt mit. Und ja, also dieses Fanservice-Thema. Bevor ich darauf zu sprechen komme, vielleicht noch eine andere Sache. Ich fand irgendwie MJ und Ned, auch wenn die haben natürlich was gemacht, aber ich hatte mir irgendwie dafür, also im Marketing kam es mir so vor, als würden die größere Rollen spielen, so. Und im Endeffekt waren sie dann doch irgendwie nur so da und MJ fällt runter und die machen das Tor auf. Also so krass viel haben sie ja nicht gemacht. Da hätte ich mir vielleicht irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, auch weil ich sehe gerade hier, Zendaya ist sehr zentral präsent auf dem Poster. Genau wie ein bisschen wie bei Dune. So. Letzte 15 Minuten, aber 90% des Marketingmaterials ist sie mit dabei. Ja, genau. Das hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr von gewünscht. Und ja, zu diesem Fanservice-Thema, ich fand tatsächlich diese Sequenz mit dem Rücken gar nicht so schlimm, weil ich fand das irgendwie cool, dass man halt irgendwie so gesehen hat, okay, die sind halt auch ältere Spider-Man. Ein bisschen wie bei Spider-Man Into the Spider-Verse, wo man dann diesen alten Peter Parker, der eigentlich gar keinen Bock mehr hatte, da seine Pommes frisst und irgendwie sich erstmal den Rücken knackt, bevor der dann irgendwie losschwingt. Das fand ich irgendwie cool, was bei mir so eine Stelle war, wo ich mir so gedacht habe, ja, okay, das braucht's jetzt nicht. Ist, wo sie alle sagen, no, you're amazing, no, you're amazing. Wo ich mir so denke, so, und Freunde von mir haben auch gesagt, in der deutschen Fassung sagen die auch amazing. Wo man sich
Ja,
so, wo man sich.
ich war in der deutschen Fassung und ich da war da drin, dachte ja, okay, auch jetzt so ein Gag, den versteht man nur, wenn man die Amazing Spider-Man
Ja.
kennt. Aber normalerweise übersetzen die jedes Scheißwort ins Deutsche, wenn man es nicht braucht. Und da lassen sie es bei Amazing, was dann auch ein bisschen weird
Ja,
rüberkommt. Das war komisch.
das war so zum Beispiel so eine Stelle, wo ich mir so gedacht habe, okay, keine Ahnung, hat's das jetzt wirklich noch gebraucht? Und dann gab es auf der anderen Seite natürlich auch wieder Fanservice, der sehr gut funktioniert hat oder so Sachen, die stören dich halt nicht. Zum Beispiel, wo. Ah, was war das denn? Wo Andrew Garfield mit Jamie Foxx spricht. Und Jamie Foxx dann irgendwie sagt, ja, ich habe irgendwie gedacht, du bist schwarz oder sowas. Das ist natürlich einmal so ein Nod auf Miles Morales natürlich. Auf der anderen Seite, als Andrew Garfield gecastet wurde, vorher gab es auch sehr viele Stimmen, die gesagt haben, ja, wieso könnte nicht mal Childish Gambino zum Beispiel Spider-Man spielen? Checkst du halt auch nicht, aber du stolperst halt nicht über den Satz. So. Wirkt vielleicht ein bisschen komisch. Und, ja, keine Ahnung. Also ich habe wenig an dem Film auszusetzen, muss aber halt auch einfach sagen, ich gucke da mit so einer Fanbrille drauf und deswegen fällt mir das sehr schwer, den so auseinander zu pflücken, sage ich mal.
Ja, das ist das ganze Thema beim Fanservice irgendwie. Man
Ja.
hat einerseits Spaß und ich bin halt, also vielleicht muss man mal ganz kurz erklären, was wir mit Fanservice meinen. Fanservice ist
Ja.
für mich so eine Sache, was man eigentlich, das ist so eine, keine Ahnung, ist eine Szene, ein Satz, ein Gegenstand hinten, den man eigentlich nur versteht, wenn man groß im Universum des Films irgendwie sich auskennt und so ein bisschen entgegenkommen der Serienmacher an die Hardcore-Fans. So ein bisschen, hey, wir wollen euch jetzt mit der Szene, wollen wir, dass ihr Spaß habt, weil ihr das versteht und ja, das kennt.
Ja, genau, das ist halt so bewusst mit der Intention eingesetzt, dass das vielleicht jetzt irgendwie die Handlung nicht zwangsläufig voranbringt oder Sinn ergibt, sondern man setzt halt bewusst so ein Bild oder so einen Satz oder so einen Dialog mit der Intention rein und mit dem Wissen rein, dass Fans antizipieren, dass sowas passiert. Und das ist dann die einzige Rechtfertigung für diesen Moment sozusagen.
Es ist ein schmaler Grat, muss ich auch sagen. Bei
Ja.
Spider-Man bin ich bei dir, weil da würde ich auch sagen, da hat mein Fanherz überwiegt und ich finde auch, dass sie es da gut geschafft haben, das jetzt in kleinen Dosierungen zu machen. Also natürlich kam dann der Hauptspruch mit der Verantwortung, natürlich mit diesem Amazing und und alles. Aber das sind gerade sowas wie das Theme von dem Tobey Maguire Spider-Man-Film reingeschnitten wurde, als sie eben zusammen fliegen. Das war für mich so ein wahnsinnig schöner Moment, weil das war jetzt nicht so dröhnend und komplett auf die Fresse, hier, das ist der Theme von Spider-Man 3, wisst ihr es noch? Sondern es war so schön eingewoben in das große Konstrukt. Und ich als riesen Tobey Maguire-Fan und von seinen Spider-Man-Filmen habe ich dann mega abgeholt gefühlt. Und das haben sie relativ gut geschafft in so kleinen Dosierungen. Und ich habe nur Angst, und ich kann auch die Stimmen von vielen Leuten verstehen, die Angst haben, dass in Zukunft Filme nur noch auf diesem Fanservice-Gedanken aufgebaut werden. Und ich finde, es gibt aktuell auch viele Beispiele, wo man Fanservice kritisieren muss. Wir haben schon drüber geredet. Die aktuelle Star Wars-Serie, The Book of Boba Fett, die vor allem in den ersten beiden Folgen viel mit Fanservice
Die
spielt
ganze
auch.
Serie ist halt irgendwie einfach Fanservice, die hat es halt nicht
Star
gebraucht.
Wars 9 war eigentlich komplett nur Fanservice. Das sah jede Figur aus dem Universum hat noch seinen Auftritt bekommen und es wurden ikonischen Szenen mit den zwei Sonnen. Natürlich müssen die auch noch eingewoben werden. Es war so durchgehend, durchgehend. Und das ist so, es ist schwierig, weil schlussendlich hätte ich trotzdem gerne eine originäre und eine gute Geschichte, die unabhängig davon funktioniert. Natürlich werden aber jetzt viele Leute und Filmemacher das angucken, werden sehen, okay, ich will genau so Videos haben wie bei Spider-Man No Way Home, wie die Leute ausrasten im Kino. Lass mal eine Formel machen, um exakt das zu kopieren. Und das wäre halt der Fehler.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Und also ich glaube, die Gefahr ist halt vor allem bei diesen riesigen Franchises wie Marvel und Star Wars halt sehr groß. Und das sieht man da ja auch sehr oft. Ist ja auch praktisch ein Bestandteil. Auch bei Free Guy zum Beispiel ist ja eigentlich auch einfach ein gutes Blockbuster-Popcorn-Kino war. Aber natürlich gibt es ja auch diese Szenen, wo du denkst, ja, okay, Disney zwinkert sich hier gerade selbst zu. Braucht man das irgendwie wirklich? Ich finde tatsächlich, Star Wars ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man das richtig machen kann, oder wie man es gut machen kann und wie man es schlecht machen kann. Weil, wenn wir uns mal The Mandalorian angucken, vor allem in der zweiten Staffel, da haben wir eben diesen etwas kleineren Arc mit Boba Fett. Oder zum Beispiel auch die Episode, wo, ach, fuck, wie sagt man den Namen nochmal richtig? Ahsoka, Tano auftaucht. Das sind Folgen, die funktionieren einfach in sich gut, vor allem die mit Ahsoka, weil das halt eine gute Geschichte ist, die gut erzählt wird und die ist spannend und die ist cool. Wenn du darüber hinaus noch Star Wars The Clone Wars gesehen hast, freust du dich halt mega, dass du die Figur siehst. Als Nicht-Star Wars The Clone Wars Gucker in, hast du trotzdem Spaß. Das finde ich, da ist gute Handlung mit gutem Fanservice schön vermischt. Auf der anderen Seite, okay, man kann jetzt noch nicht kein endgültiges Urteil über Boba Fett fällen, weil die Serie ist noch nicht vorbei. Vielleicht ist es auch eine richtig gute Serie zum Ende hin. Aber momentan fühlt sich's halt für mich so einfach nur so an. Die haben gesehen oder wissen, okay, Boba Fett ist ein mega beliebter Charakter. Alle fanden es cool, dass der Mandalorian war. Gibt ihm einfach mal eine Serie. Weiß noch nicht so richtig warum, aber lass einfach mal machen. Die hätte niemand gebraucht, die Serie stand jetzt. Und das finde ich, fühlt sich dann einfach, das ist für mich schlechter Fanservice, weil da keine Substanz für mich, zumindest ist die für mich gerade noch nicht ersichtlich. Und dann fühlt sich einfach wie schlechter Fanservice und so ein Cash Grab an, wenn man weiß, Star Wars Fans gucken sowieso. Und das ist für mich so dieser feine Grat.
Ja, wobei, klar, also das ist ja, wir sind nicht so die Mega-Star-Wars-Fans, deswegen können wir da gerade noch nicht so richtig mit bonden. Es gibt aber wahrscheinlich viele Star-Wars-Fans, die das extrem cool finden gerade, weil sie irgendwie abgeholt werden wieder aus ihrer Kindheit oder sowas. Keine Ahnung. Aber bei Spider-Man ist bei uns ja so, wir verzeihen vielleicht Spider-Man mehr, weil wir halt einfach Spider-Man-Fans sind und uns freuen, weil wir viel verstehen und weil wir diese kleinen irgendwie Andeutungen kapieren irgendwie. Und natürlich fühlt man sich dann cool und denkt sich, hey, mega, ich hab's verstanden oder sowas.
Ja, aber da zum Beispiel mein Kumpel, mit dem ich den Film geschaut habe, der hat zwar mehr oder weniger alle Marvel-Filme gesehen, der ist jetzt aber bei weitem nicht so tief drin wie wir. Und der hat jetzt vielleicht nicht alles verstanden, er hat aber trotzdem gesagt, er hatte Spaß mit dem Film, war halt ein guter Film. So. Und das finde ich ist ein gutes Zeichen, wenn da jemand, der jetzt nicht so, also natürlich, wenn ich jetzt mit meiner Mutter da reingehe, natürlich findet die den Film wahrscheinlich ziemlich uncool und nicht so ihrs, aber wenn ich da mit jemandem reingehe, der jetzt nicht so viel Ahnung davon hat und die Person geht am Ende raus und sagt, ja, den einen oder anderen Witz habe ich vielleicht nicht gecheckt, aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit, dann hat es offensichtlich irgendwie gut funktioniert.
Das stimmt. Ich würde noch gerne eine Sache sagen zu generell Marvel, wenn es dir genehm ist.
Aber natürlich, es ist auch dein Podcast, Janik.
Ich habe jetzt letztens Eternals noch angeguckt.
Na, okay. Mein Beileid. So schlecht ist er auch wieder nicht. So
Nee,
schlecht
ich
ist
fand
er
die,
auch
also
wieder
ich
nicht.
hatte keine Erwartungshaltung und hatte dann tatsächlich relativ viel Spaß mit, obwohl der schon echt Banane ist teilweise. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, mich nervt es langsam, dass ich alles gesehen haben muss, um alles zu verstehen. Und mit alles meine ich nicht nur die MCU-Filme und Serien, sondern ich rede auch, ich muss Daredevil kennen, um das jetzt zu verstehen, warum der da ist. So, ich habe Daredevil nicht gesehen, ich kannte aber halt, ich wusste, dass es ihn gibt. So, das hat dann dadurch gepasst. Ich muss aber anscheinend jetzt bald auch Blade noch gesehen haben, sonst verstehe ich dann, weil anscheinend war das Blade am Ende von Eternals. Mini-Spoiler, nicht
Was?
schlimm.
Ja, wo?
Ja,
Moment, Moment, welche Figur?
Post-Credit-Scene.
Welche?
Als
Ach,
Kit Harington das
aber das
Schwert
ist doch, aber
nimmt.
der spielt doch nicht
Gut.
Blade.
Nein, aber die Stimme, die mit ihm redet, ist anscheinend, wo habe ich es gelesen, Blade. Der Vampirjäger. Auch ein
Okay,
Marvel-Universum.
spannend.
Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber was ich damit sagen will, ist irgendwie, muss ich schlussendlich dann noch irgendwie doch The Punisher gesehen haben, weil der plötzlich jetzt auch noch dabei ist? Muss ich jetzt mal alle X-Men-Filme angucken, weil die irgendwann auch noch groß sind? Es ist mir so mittlerweile.
Oh Gott.
Und Venom, ich muss auch noch Venom gucken, weil der jetzt auch plötzlich dabei ist.
Er ist ja wieder weg. Die war lustig, die Szene.
Ja, aber das ist so kurz wahrscheinlich. Es ist alles so kurz, Morbius, und es ist. Natürlich wollen die das groß machen. Ich verstehe es ja, ich bin ja nicht blöd, aber ich bin, keine Ahnung, ich habe nicht mal die Möglichkeit zu sagen, ich skippe den und den Film, weil wenn ich das nicht gesehen habe, verstehe ich dann den und den Hinweis
Ja,
nicht.
das.
Und irgendwann, ich frage mich echt, ist es, also gerade für Leute, die halt jetzt noch nicht so Filmcracks sind irgendwie und so ein Filmenthusiasten sind und jeden Film gesehen haben, wie vielleicht wir, die verpassen dann vielleicht super viel oder verstehen dann super viel nicht und wir sind gezwungen, super viel anzugucken. Das muss irgendwann mal ein Ende haben.
Ja, also ich meine, das Ende, das Gute ist ja, man kann ja einfach sagen, man geht nicht gucken. Wobei das natürlich ist auch
Ja.
einfach gesagt als getan. Aber ich sehe das Problem auch total. Also natürlich habe ich mich gefreut über diesen Teaser-Trailer, der dann am Ende lief. Hab mir dann aber direkt in dem Zug auch gedacht, ja geil, wenn du halt WandaVision nicht gesehen hast, hast du halt auch gar keine Ahnung, warum ist sie jetzt da, warum hat die ein neues Kostüm und warum ist da irgendwie ein anderer Doctor Strange und
Habe
hä?
ich auch nicht verstanden, muss ich What If gesehen haben dafür?
Ja, weil man jetzt irgendwie so, hab ich ja letztes schon mal gesagt, alle haben so gedacht, What If, so ein lustiges Beiwerk, jetzt wird es plötzlich doch relevant anscheinend. Und das finde ich auch irgendwie schade. Also ich finde es cool, dieses Projekt über mehrere Jahre in Filmen eine Serie zu erzählen. Finde ich nice. Ich hatte da auch, oder wir haben da ja auch offensichtlich viel Spaß dran. Aber ich finde es auch schade, wenn die Welt nicht mehr zugänglich ist, weil man halt die letzten 10 Jahre keine Marvel-Filme geguckt hat. Das ist ja irgendwie doof. Also kann auch nicht der Anspruch, also ja, die verdienen Geld wie doof damit. Also natürlich ist das deren Anspruch, einfach viel Geld damit zu verdienen. Aber aus einer erzählerischen Perspektive kann es ja eigentlich nicht der Anspruch sein, irgendwie einfach nur Fans zu bedienen und nicht alle oder zumindest eine bestimmte Zielgruppe. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Und ich würde mir wünschen, dass die da einen Mittelweg finden, wie man irgendwie eine Möglichkeit schafft zu sagen, hey, wir haben hier einen Film oder eine Serie und die kannst du genießen, wenn du alles gesehen hast, die kannst du aber auch genießen, wenn du ein bisschen was gesehen hast und vielleicht sogar, wenn du gar nichts gesehen hast. Das wäre für mich so der ideale Weg am Ende.
Bestes Beispiel, ich habe letztens mit einem Kumpel geredet, der meinte eben, er will heute Abend Eternals angucken, was muss ich denn jetzt davon noch gesehen haben? Weil irgendwie, es steht irgendwie so in der Liste, du musst davor, also der Reihenfolge, WandaVision, Loki, blablabla, blablabla. Und ich meinte zum Ende halt, ja, das sind halt auch noch Serien. Was, das sind Serien? Das heißt, er müsste rein theoretisch, bevor er einen Film guckt, müsste erst noch 7 Folgen von was angucken. Dann irgendwie
Ja.
nach Black Widow oder du musst Black Widow gesehen haben, um Hawkeye zu verstehen, weil er plötzlich dann da wieder. Natürlich baut es aufeinander auf, aber ich glaube, wenn du da einen Anschluss verpasst, also ich
Das
wüsste nicht, ob
verkackt.
ich echt Bock hätte, jetzt mit Marvel anzufangen, wenn ich weiß, okay, da kommen dann noch schlussendlich 20 Serien, die ich auch noch angucken muss. Und sind wir mal ehrlich, Falcon and the Winter Soldier haben wir alle nicht mega genossen. Das haben wir halt geguckt, weil wir am Ende wissen wollten, wer jetzt Captain America ist. Und das ist so dieses,
Ja,
man muss es
das
schauen,
stimmt.
es macht einem keinen Spaß, aber Marvel sagt, schau's an, sonst kapierst du im nächsten Film gar nichts. Frechheit.
Ja, das ist halt ein bisschen schade. Aber vielleicht,
Ja.
obwohl, nee, ich muss jetzt
Ja.
gar nicht sagen, vielleicht machen sie es doch nicht, sie werden es halt weitermachen, weil es halt funktioniert. Aber ich sag's nochmal, auch wenn ich es gerade schon gesagt habe und es nicht die ideale Lösung ist, aber wir haben ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, yo, das wird mir jetzt alles ein bisschen zu viel. Ich hatte meinen Run mit den Original Avengers, aber jetzt ziehe ich weiter ins nächste Universum. Mal gucken, vielleicht kriegt's DC nochmal auf die Kette, vielleicht gibt man denen nochmal eine Chance, wahrscheinlich eher nicht. Ja. Vielleicht verziehen wir uns auch alle wieder zurück ins Arthouse-Kino.
Wie der French Dispatch, den ich auch gesehen habe und sehr gut finde. Sorry,
Schön.
das war jetzt mein kleiner Marvel-Rant zu einer, bei einer Folge, wo wir eigentlich über Filme geschwärmt
Ich
haben.
finde das aber auch geil. Ist noch als
Ja.
Abschluss. Wir regen uns jetzt wahrscheinlich
Ja.
schon zum dritten oder vierten Mal über Marvel auf. Aber ich verwette, was weiß ich darauf, wenn im Mai
Natürlich!
Doctor Strange in the Multiverse of Madness rauskommt, ratet mal, wer da eine Folge drüber macht. Natürlich wir.
Rate mal, wer gerade What Ifs schaut, weil er einfach dieses Doctor Strange-Ding verstehen will.
Reicht eigentlich auch, wenn
Also.
du nur die letzte die Doctor Strange-Folge erstmal anguckst und auf den Rest keinen Bock hast.
Ja, ich habe jetzt schon zwei Folgen geguckt. Ich guck's fertig. Ich bin so ein Komplettierer, der alles immer dann auch gesehen haben muss.
Was war die zweite Folge nochmal? Die erste war mit Captain
Ja,
America, ne?
mit genau. Und die zweite Folge war Star-Lord ist Black Panther, also
Ah,
T'Challa.
das war eine
Ja.
von den guten, fand ich
Ich fand auch die
tatsächlich.
erste, die war halt so ein bisschen langweilig, weil man die schon kannte. Genau, man kannte
Das hat
halt die
nichts
Story schon.
geändert.
Naja, ich würde sagen, machen wir jetzt mal einen
Ja.
Schlussstrich
Naja.
meiner etwas längeren Folge. Aber es gab auch viel zu erzählen, muss man sagen.
Ab nächstem Mal dann wieder 20 bis 30 Minuten.
Ja, machen wir. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, würde es uns freuen, wenn ihr uns, auch wenn ihr uns auf Spotify anhört, wenn ihr uns da bewertet, da kann man uns jetzt bewerten. Gerne mit einer positiven Bewertung, falls wir euch gefallen. Und ansonsten folgt uns gerne überall, wo man uns folgen kann. Spotify, Deezer, Apple TV, nee, Apple Podcast, irgendwas.
Genau.
Und Instagram und Letterboxd.
Ja,
Und
und folgt
ja.
auch gerne unseren Friends von 4001 Reviews, deren Podcast-Format Flix und
So.
Fertig findet ihr auch auf allen Podcatchern und auf YouTube mit Bild. Da könnt ihr auch mal reinschauen oder reinhören, je nachdem, wie es euch beliebt.
Und dann sagen wir auf Wiedersehen. Bis in 2 Wochen. Tschüssi.
Ciao.